SRF 3.
Der Waffenstillstand in der Ukraine wird nicht eingehalten. Beide Seiten werfen einander vor, ihn gebrochen zu haben. Palästinenserpräsident Abbas setzt die Hamas unter Druck. Die Radikal-Islamisten sollen die Einheitsregierung anerkennen. Matthias Sembach gewinnt den Kilchberg-Schwinget. Der Berner legt im Schlussgang den Schweizer Adi Leimbach auf den Rücken. Das Wetter morgen wieder ziemlich sonnig und sommerlich warm mit 25 Grad. In den Bergen am Nachmittag erneut einige Quellwolken. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Ursula Vogler, sie hat die Nachrichten.
Im Osten der Ukraine gilt offiziell ein Waffenstillstand, doch es fallen weiter Schüsse. Rund um den Flughafen von Donetsk habe es Artilleriebeschuss gegeben, meldeten Separatisten. Die ukrainische Regierung hingegen teilte mit, ihre Truppen seien am Rand der Stadt Mariupol angegriffen worden. Bei Granateneinschlägen sei zudem eine Frau getötet worden. Im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat im Norden Iraks und in Regionen Syriens werden laut US-Präsident Obama keine Bodentruppen eingesetzt. Das sagt hier dem Fernsehsender CBS. Obama will seine Strategie gegen die Terrormiliz am Mittwoch präsentieren. Seit Anfang August fliegen die USA Luftangriffe gegen IS-Stellungen im Norden Iraks. Am NATO-Gipfel in Newport war vergangene Woche eine Allianz gegen die Terrororganisation ins Leben gerufen worden. Ihr gehören nebst den USA unter anderem Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Italien an. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas fordert die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen auf, die Autorität der Einheitsregierung zu akzeptieren. Ansonsten werde die Zusammenarbeit beendet. Das meldet die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur. Im Gazastreifen könne die palästinensische Regierung der nationalen Einheit nicht tätig werden, weil eine Schattenregierung der Hamas die Macht ausübe, sagte Abbas. Die Hamas hatte im Gazastreifen 2007 die Macht an sich gerissen, während die Fatah-Partei von Abbas im Westjordanland herrscht. Anfang Juni bildeten die beiden Organisationen erstmals eine Einheitsregierung. Der Sieger des Kelchberger Schwinget heißt Matthias Sembach. Der Berner bezwang im Schlussgang des wichtigsten Festes der Saison den Innerschweizer Adrian Leimbacher nach wenigen Sekunden. Vor einem Jahr hatte Sembach in Burgdorf bereits das eidgenössische Schwingfest gewonnen. In Monza hat der Brite Lewis Hamilton den Formel-1-Grand Prix von Italien gewonnen, vor seinem deutschen Teamkollegen Nico Rosberg und dem Brasilianer Felipe Massa auf Williams. Die Sauberpiloten Adrian Sutil und Esteban Gutierrez belegten die Ränge 15 und 19. Das Wetter. Morgen ist es oft sonnig. Über den Bergen entwickeln sich tagsüber harmlose Quellwolken. Die Temperatur erreicht etwa 25 Grad.
Abend.
Und er hält doch nicht der Waffenstillstand in der Ukraine, der seit zwei Tagen gelten soll. Rund um den Donetsker Flughafen ist heute gekämpft worden. Gefechte gab es aber auch um die Hafenstadt Mariupol. Peter Giesling in Moskau, wie ernst ist es den beiden Seiten mit dem Waffenstillstand?
Nun, es gab in den letzten 24 Stunden vereinzelt Gefechte, eben vor allem in Donetsk und bei Mariupol, Sie haben es erwähnt, aber trotzdem, ich würde niemals von einem generellen Scheitern der Waffenruhe sprechen. Denn wenn man die Situation vor Ort kennt, die schwierigen Befehlsstrukturen, die Unsicherheiten dort auch, so musste man realistischerweise einfach davon ausgehen, dass da und dort eben doch mal geschossen wird, trotz des Abkommens.
Laut diesem Abkommen sollten alle sogenannt ungesetzlich bewaffneten Formationen die Ukraine verlassen. Was ist mit dieser Formulierung gemeint?
Ja, das steht im Punkt 10 der Vereinbarung von Minsk und die Übereinkunft, wonach eben alle ungesetzlich bewaffneten Verbände und auch die Söldner das Kampfgebiet zu verlassen hätten. Diese Regelung werden die beiden Streitparteien wohl je ganz anders definieren. Für die ukrainische Regierung sind die bewaffneten Separatisten und natürlich vor allem auch die russischen Kämpfer ungesetzlich. Für die Separatisten wiederum insbesondere die ukrainischen Freiwilligenverbände und aus radikaler Separatisten-Sicht natürlich auch die Einheiten der ukrainischen Armee. Das Protokoll, das am Freitag in Minsk unterzeichnet worden ist, ist vor allem eine Absichtserklärung. Botschafterin Heidi Tagliavini erklärte mir heute am Telefon, jetzt müssen sich eben die beiden Streitparteien, insbesondere der ukrainische Generalstab und die Führung der Rebellen in den nächsten 7 Tagen, über die wichtigen Details einig werden, also detaillierte Pläne ausarbeiten. Und das sei, so Heidi Tagliavini, ein schwieriger und komplizierter Prozess.
Anderer wichtiger Punkt des Minsk-Abkommens, die Ukraine soll den Gebieten im Osten mehr Autonomie einräumen. Heißt das, dass diese Gebiete langfristig in der Ukraine verbleiben?
Über den staatlichen Status hat man dann bei den Kontaktgesprächen in Minsk gar nicht diskutiert. Es ist lediglich vereinbart worden, dass für die beiden Krisengebiete Donetsk und Lugansk eine Regelung gesucht werden müsse, wie vorübergehend das staatliche, das offizielle Funktionieren dort festgelegt werden soll. So sollen hier neben den ukrainischen oder parallel zu den ukrainischen Parlamentswahlen möglichst schnell auch kommunale oder regionale Wahlen stattfinden. Alles andere ist im Moment offen. Die ukrainische Regierung, die bemüht sich natürlich, die abtrünnigen Regionen im Staat behalten zu können, durch die Gewährung von mehr Autonomie. Die staatliche Zukunft des Donbassgebietes ist aber auch in Minsk explizit nicht geregelt worden, weder im Sinne der Ukrainer noch im Sinne der Separatisten. Die Waffenruhe, der Gefangenenaustausch und humanitäre Hilfe, die stehen jetzt eben ganz im Vordergrund, denke ich.
Information direkt aus Moskau von SRF-Korrespondent Peter Giesling.
Info 3 Abend.
In 11 Tagen stimmen die Schotten darüber ab, ob sie sich von Großbritannien lösen wollen. Die Befürworter einer Unabhängigkeit wurden in den letzten Monaten immer stärker. Und laut jüngsten Umfragen will jetzt eine Mehrheit von 51% Ja für ein unabhängiges Schottland stimmen. Ich fragte unseren Großbritannien-Korrespondenten Martin Alliot, warum die Befürworter der Unabhängigkeit in den letzten Tagen so zulegen konnten.
Ich meine, es liegt ein bisschen an der Fragestellung. Die Separatisten haben eine möglicherweise idealistische, vielleicht unrealistische, aber eine positive Botschaft für die Stimmbürger, während die Gegner, die also den Status quo, den jetzigen Zustand befürworten, sie sind gezwungen, negativ zu argumentieren und das geht den Wählern mit der Zeit auf den Wecker. Wir können das nachweisen bei der Währungsfrage, wo sich ja die drei Londoner Parteien stetig weigern, eine Währungsunion mit Schottland ins Auge zu fassen. Und die Umfragen zeigen mittlerweile eine Mehrheit, die das für eine Drohgebärde halten, die der Meinung sind, bei den Verhandlungen über die Aufspaltung des Vereinigten Königreichs werde man dann schon einen Kompromiss finden.
Die britische Regierung ist unter Druck, macht den Schotten jetzt Zugeständnisse, wenn sie Nein zur Unabhängigkeit sagen. So sollen die Schotten beispielsweise selber ihre Steuern festlegen können. Holt dieses Entgegenkommen Londons die Schotten noch auf ihre Seite?
Es ist denkbar, dass das einige Unentschiedene noch auf die Nein-Seite bringt, weil es schon immer klar war, dass diese erweiterte Autonomie, Selbstverwaltung, fiskalische Souveränität, dass das eine Mehrheit in Schottland finden würde. Aber die britische Regierung hat sich verweigert, diese Frage auf den Stimmzettel zu setzen. Jetzt kommt das als verspätetes Zugeständnis und weil die britische Regierung konservativ geführt ist, haben die Separatisten die Möglichkeit zu sagen, ihr meint das ja sowieso nicht ernst, die Tories, die Konservativen in Schottland nach wie vor, sie werden nicht gewählt und deshalb kann man als Befürworter dieses Argument den Tories in die Schuhe schieben, was seine Wirkungsmächtigkeit natürlich verringert.
Haben die schottischen Nationalisten so oder so jetzt gewonnen nach diesem Angebot von London, entweder mehr Autonomie oder wirklich Unabhängigkeit?
Das geht in ihre Richtung, ganz klar. Aber fairerweise müssen wir sagen, dass der schottische Ministerpräsident Alex Salmond sich so der Unabhängigkeit verschrieben hat, dass eine nachträgliche, huldvolle Konzession aus London seinem Ansehen seiner Autorität sicher Abbruch täte. Aber Sie haben recht, die Schotten gewinnen so oder so aus diesem ganzen Prozess.
Einschätzungen von SRF-Korrespondent Martin Aliot.
Info 3 Abend.
Schweizer Muslime sollen gegen den Terror der islamischen Staats IS demonstrieren. In Online-Kommentarspalten taucht diese Forderung immer wieder auf. Und diese Woche haben auch die Schweizer Bischöfe an die muslimische Gemeinschaft appelliert. Sie solle sich deutlicher distanzieren vom Terror des IS. Auch in der Schweiz drohe eine Radikalisierung. Was löst das aus? Dominik Meyer hat nachgefragt bei islamischen Vereinigungen.
Es gibt viele muslimische Verbände in der Schweiz. Wo immer man anruft, alle verurteilen die Gräueltaten des IS in Syrien und im Irak aufs Schärfste.
Wir distanzieren uns von aller Gewaltformen, die aus IS rauskommen. Das ist so ähnlich wie die Kreuzzüge, wo behauptet wurde, dass alles im Namen von Christentum geschah. Das ist Missbrauch von der Religion für die Politik.
Sagt etwa Mahmoud El-Gindi, der Präsident der Vereinigung der islamischen Organisationen in Zürich. Alle Menschen müssten einstehen gegen Terror, sagt El-Gindi. Er habe Mühe damit, wenn man ausdrücklich von den Schweizer Muslimen Aktionen oder Demonstrationen verlange.
Wenn die Muslime sich dauernd von Sachen distanzieren, mit welchen sie ja gar nichts zu tun haben, dann bekommen die Mitbürger hier den Eindruck, wie sie nur Problemfälle. Und das ist auch nicht die Idee. Die Mehrheit von Menschen gehen ihr Normalleben hier nach und das ist Sache, die man liest in der Zeitung wie alle anderen.
Ähnlich tönt es in anderen regionalen islamischen Dachverbänden. An dieser Zurückhaltung hat der Berner Imam Mustafa Memeti keine Freude. Die Bischöfe hätten recht, wenn sie ein deutlicheres Engagement erwarteten, sagt er. Doch wichtiger als Demonstrationen etwa seien engagierte Imame.
Am Freitagsgebet, sie sollten immer das erwähnen, oder? Extremismus, Radikalismus und Fanatismus.
Sagt der Imam, der auch Gefängnisseelsorger ist und Präsident des Islamisch-Albanischen Dachverbands der Schweiz. Der Extremismus verbreite sich online, gefährdet seien schlecht integrierte junge Männer der zweiten und dritten Einwanderergeneration.
Es gibt solche Tendenzen. Viele Eltern sind nicht einverstanden mit neuer Richtung, die ihre Kinder gewählt haben. Oder es gibt solche Sorgen.
Die Muslime könnten mehr tun gegen Extremismus, findet Mustafa Memeti.
Alle die progressive Imamen und die Verein verantwortlichen Menschen und so weiter, sie müssen zusammenkommen und ein gemeinsames Projekt erfinden. Wie können wir zum Beispiel unsere zweite und dritte Generation von solchen negativen Phänomenen entfernen? Weil das schädet unsere Zukunft.
Doch bis heute tauschen sich albanische, bosnische, türkische oder arabische Moscheevereinigungen wenig aus. Ihr Einfluss ist dementsprechend beschränkt. Und ohnehin praktizieren von den gegen 400.000 Muslimen im Land nur rund 50.000 überhaupt ihren Glauben. Die muslimische Stimme in der Schweiz gibt es nicht.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Mein Name Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.